What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. In diesem Podcast spreche ich mit AgenturmanagerInnen, CMOs und ExpertInnen über die Zukunft der Agenturen. Manchmal hilft es aber auch, einen kleinen Blick über den Tellerrand hinauszuwerfen und zu wagen und mit Menschen zu sprechen, die auch einiges gewagt haben, Mut bewiesen haben und als unternehmerisch denkende Menschen bekannt sind. Das ist auch mein Plan für die heutige Folge und ich begrüße ganz herzlich Philipp Westermeier, den Gründer, Macher, Kopf neben vielen anderen aktiven Köpfen hinter OMR. Philipp, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass ich heute hier in eurer Podcast-Aufnahmebox sitzen darf und gar nicht selber Host bin, sondern eigentlich bist du Gast und Host zugleich.
Also vielen Dank fürs Rumkommen und fürs Interesse und dass ich hier sozusagen zu Gast sein darf im Podcast. Also, ne? Und dass du hier dich in unsere Box hineinbegibst. Unsere erste. Wir haben ja mittlerweile ein paar, aber das ist jetzt hier die allererste.
Genau, das ist die erste Box und ich freue mich total. Und das kann ich, so viel darf ich verraten. Eben hast du gesagt, Mensch, nur um mich mal kurz zu outen, ich bin jetzt gar nicht so der Agenturprofi. Also für den Fall, dass wir jetzt intensiv über Agenturen sprechen, weiß ich gar nicht und so, so Hüstel. Und ich habe dich eigentlich direkt beruhigt und habe gesagt, darum geht's gar nicht. Weil die Frage ist ja eher, was können Agenturen lernen, gerade bei dem Blick über den Tellerrand in ganz anderen Geschäftsmodellen, Mindsets, fluideren Systemen, als das unser System in so einer doch hier und da starren Wertschöpfungskette ist. Insofern finde ich das ganz wunderbar, dass du kein Agenturprofi bist, sondern dass wir den Blick eigentlich in ganz andere Richtungen schweifen lassen und einfach gucken, können wir was davon lernen, können wir was davon mitnehmen.
Okay.
Also das ist eigentlich Ziel dahinter. Also es gibt niemanden, der OMR nicht kennt, insofern spare ich mir jetzt eine super ausführliche Intro zu dem, was du machst und wer du bist. Was ich aber ganz spannend fand, als ich es doch noch mal ein bisschen gelesen habe, du warst mal Vorstandsassistent in einem großen Medienunternehmen, hast dann zwei Online-Marketing-Unternehmen gegründet, mit den Gründern, mit denen du dann auch später OMR gegründet hast, hast die verkauft, dann OMR gestartet, zunächst mal als, ja, ich sag mal, Event, hast es aber viel smarter gemacht, indem du es gleich mal Festival genannt hast und so die Nerd-Disziplin Online-Marketing gleich mal geschmückt hast mit diesem Titel Rockstar. Also ich glaube, das war mal so der erste clevere Step, den dann viele folgten. Und hast es mittlerweile zu einer Plattform ausgebaut, die sehr viel mehr ist als nur eine Art von Festivalveranstalter, sondern ich sag mal so gegenüber Messeveranstaltungen, die üblicherweise Medienkooperationen eingehen und Quadratmeterflächen vermieten, seid ihr eigentlich ein Medienunternehmen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen back to the roots bei dir, diese Vorstandsassistenzerfahrung aus dem Medienunternehmen und dann aber zu sagen, wie mache ich es denn geil, damit es kein Verlag wird.
Ja.
Und es gibt 3 Gründe, warum ich dich eingeladen habe. Weil kennen tut dich jeder und sichtbar bist du auch. Die Frage ist ja nur genau die, was hast du eigentlich mit Agenturen direkt zu tun? Direkt eigentlich nichts. Aber es gibt 3 spannende Hintergründe. Ich hatte mit Mirko Kaminski eine Podcast-Aufnahme. Und der meinte, ja, Agenturen, die müssten eigentlich viel mehr zu Plattform-Brands werden. Ja, also das Problem der Agenturen ist diese Wertschöpfung, dieses sozusagen Stunden-gegen-Geld-Prinzip. Und spannend wäre doch, wir würden wie Plattform denken, wie OMR zum Beispiel. Das hat er so gesagt über Nacht und dann dachte ich so, ja genau, dann lass doch mal von Plattform lernen. Das ist sozusagen Grund 1. Grund 2 ist, du hast...
Danke Mirko übrigens.
Ja, total, natürlich. Danke Mirko für diesen Tipp neben vielen anderen, die ich von dir schon bekommen habe. Punkt 2 ist, du hast mit OMR Originals schon mal zu Middelhoff im letzten Jahr eine ganz tolle Dokumentation gemacht. Fall eines Managers, auch eine schöne Doppeldeutigkeit im Titel. Und hast jetzt aber auch gerade eine Dokumentation gelauncht zum 30-jährigen Bestehen zu Jung von Matt über Jung von Matt.
Mhm. Als OMR Original wirklich, also, ne, das der Aufstieg, die Entwicklung, diese Agentur ist schon eine relativ ikonische Agentur und natürlich auch der Gründer vor allen Dingen.
Absolut. Und da löchere ich dich nachher auch nochmal mit ein paar Fragen. Das interessiert mich total und toll, dass du eine weitere Doku gestartet hast und vor allem auch eben in unserer Branche, weil ich finde auch unsere Branche verdient deutlich mehr Sichtbarkeit, weil die eigentlich für junge Talente im Zuge der Kreativität als Kernkompetenz total spannend ist. Und dritter und letzter, du bist mit Online-Marketing-Rockstars immer am Puls der Zeit, was Online-Marketing-Themen und die Entwicklung des Marketings angeht. Und vielleicht können wir da noch einen kleinen Ausblick wagen. Lass uns aber mal mit der Plattform-Idee und diesem Plattform-Gedanken starten. Ich habe mich mal schlau gemacht, was ist denn eigentlich ein Plattformunternehmen? Und das fand ich ganz interessant, eine digitale Basis für Leistungen verschiedener Individuen auf Basis eines einheitlichen Standards und eines zentralen Kerns. Im Gegensatz zu der klassischen Wertschöpfung, wie man sie von vorne bis hinten durch hat. Das klingt jetzt total theoretisch, ganz furchtbar. Aber was mich interessieren würde, wie würdest du den Kern von OMR beschreiben heute, so wie ihr dasteht? Was macht euch als Plattform-Brand im Kern aus?
Also ich glaube, die Vielfältigkeit der Angebote, natürlich das ist natürlich auch die Idee einer Plattform, dass man Dinge tut, mit denen man gar nicht unbedingt Geld verdient, aber dann woanders, an anderer Stelle dann die also Aufmerksamkeit und diese Kundenbeziehung dann monetarisieren kann, dass man halt viel mehr ist als nur so eine Anlaufstelle, wo man einmal ist, dass man ganz viele verschiedene Berührungspunkte hat mit seiner jeweiligen Zielgruppe, mit seiner bestenfalls Community. All das machen wir, du hast gerade den Film angesprochen, da fragen mich immer ganz viele Leute, warum macht ihr solche Doku-Filme? Ist halt ein wahnsinnig guter Touchpoint, gucken sich halt viele Leute an, zum Teil ja auch dann zu Hause auf dem Sofa. Das heißt, wir mit OMR kommen dann in die Wohnzimmer und nicht mehr nur in die Arbeits- und Bürozimmer. Und dann werden wir als Marke da gesehen, wahrgenommen, kommen in die Köpfe der Leute, dann hören sich vielleicht die Leute daraufhin nochmal einen Podcast an oder kaufen sich halt ein Ticket oder nehmen an einem Seminar teil, was wir alles so anbieten. Und so muss es halt eigentlich sein. Das ist die beste Plattformlogik und Mechanik der Welt. Das kann man sich bei Amazon abgucken. Da ist es ja genauso. Da gibt es halt Angebote, die machen erstmal keinen Sinn auf den ersten Blick, aber die tragen halt dazu bei, dass andere gut funktionieren. Und so ist es halt bei uns auch.
Und das andere gut funktionieren heißt, im Kern ist es nach wie vor das Festival, was letztlich auch euer Geschäftsmodell, also auch wirtschaftlich interessant macht?
Also das Festival war bis vor Corona auf jeden Fall für über die Hälfte des Umsatzes verantwortlich. Und das hat sich natürlich jetzt geändert, weil wir jetzt ja seit 2 Jahren kein Festival mehr haben. Und trotzdem im Umsatz weitergekommen, oder zumindest also im ersten Jahr nicht, aber jetzt in diesem Jahr den Umsatz sogar steigern konnten, was ehrlicherweise aber auf Serviceleistungen zurückgeht, im Wesentlichen auch das Impfzentrum, wo halt viel Umsatz einfach durchgelaufen ist, den wir dann weitergereicht haben, entsprechend an die verschiedenen Menschen, die bei uns gearbeitet haben, über 1000 Stück damals in der Impfzentrumszeit. Aber auch da würde ich sagen, jetzt spätestens im nächsten Jahr würden wir wahrscheinlich auch ohne Festival ein Umsatzniveau haben, auch ohne größere Serviceleistungen oder einmalige Serviceleistungen wie vor Corona. Das heißt, wir haben uns da jetzt ausbalanciert. Woher kommt das? Ganz stark getrieben. Education, Podcast-Geschäft, unsere Software-Bewertungsplattform, OMR Reviews, haben wir ja vor 1,5 Jahren angefangen, ne, wo Menschen Software bewerten und wo dann halt Softwarefirmen logischerweise dafür bezahlen, da sichtbar zu sein und da irgendwie präsent zu sein, wo halt ihre Software bewertet wird. Das sind so 3 Bereiche für uns, die neben dem Live-Event wichtig sind.
Woran erkennst du, also Agenturen beschäftigen sich ja auch viel mit Business Development, New Business und man hat bei dir das Gefühl, ne, du bist so ein sehr gut vernetzter Tausendsasser, du witterst jede Chance und machst daraus ein Geschäftsmodell oder zumindest entwickelst Potenziale. Wie geht ihr das an? Also geht ihr das sehr strategisch fokussiert an oder besteht dein Leben aus, ich sag mal, kaufmännisch erfolgreichen Zufällen?
Ja, würde ich schon fast sagen. Also
was ja toll ist. Also ich weiß, ändere nichts daran. Ja.
Also auch ehrlicherweise nicht alles. Man hört dann eher von den erfolgreichen Fällen, aber ich habe natürlich auch Sachen, oder wir mit OMR, aber auch separat davon, die natürlich nicht funktioniert haben. Ist ja also, wie es immer so ist, die stelle ich nicht in den Vordergrund und die haben dann auch jetzt keine große Prominenz erlangt, aber also ist natürlich auch eine riesen Scheiternsliste, die es auch gibt. Aber in der Tat, ich gucke mir halt an, was in der Welt um mich herum passiert und dann versuche ich da irgendwie zu gucken, was könnte jetzt zu uns passen, wie können wir davon, welche Chancen können wir ergreifen. So. Aber das ist halt sehr stark auch natürlich ein Bauchgefühl, Erfahrungswerte mittlerweile.
Gehst du da dann testweise vor? Also robbst du dich in so ein Feld dann rein, erstmal mit einem überschaubaren Risiko oder sagst du, ich rechne sofort mal einen Businessplan?
Wir fangen erstmal Dinge erstmal an. Mhm. Also ich habe jetzt irgendwie die Idee gehabt, vor ein paar Wochen, weil das Thema bei uns auch da ist, weil ich es überall beobachte, auch in der eigenen Familie, Frauen mit Kindern und dann Beruf ist halt nicht so einfach. Gleichzeitig gibt es halt ganz viele offene Stellen, auch teilweise für genau die Profile, die diese Frauen halt haben. Mhm. Und dann dachte ich mir, wäre doch eigentlich irgendwie eine eigene Jobbörse wert, ja? Sozusagen Stellenbörse für die sich dezidiert richtet an Frauen mit Familie oder mit Kindern, die sie betreuen. Und dann ja, haben wir jetzt überlegt, okay, lass doch mal probieren und werden jetzt in den nächsten Tagen mal so eine Jobbörse launchen und mal gucken. Also kann auch sein, dass es irgendwelche Sachen dann gibt, die dagegen sprechen und dass es irgendwie nicht genügend Frauen gibt, die dann wirklich arbeiten wollen. Aber ich glaube einfach, dass es irgendwie macht Sinn, da Anzeigen zu schalten, muss ja gar nicht teuer sein. Und die Fachkräftemangel ist ja groß genug. Also dachte ich mir, okay, also das schien erstmal so logisch. Ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung mit Jobbörsen, weil wir selber eine betreiben unter OMR Jobs, also wir haben ja angefangen mit online marketingjobs.de, das ist ein kleines Nebenprojekt, das mittlerweile sehr, sehr gut läuft. Also Jobvermittlung in der Digital-Marketing-Branche. Und insofern habe ich da jetzt ein Grundgefühl für, wie diese Mechaniken da laufen. Und dann kam die Idee und jetzt machen wir das mal. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, ob das jetzt ein Erfolgsprojekt wird oder nicht. Aber es ist auch noch nicht live, sondern wir denken, wir basteln es gerade. Mhm.
Das heißt, ihr startet mit ein bisschen Testumgebung und
wir bauen eine Website. Also dann, wir kosten eine Website irgendwie 10.000 Euro oder sowas mit allem drum und dran. Und dann schicken wir da einfach mal Traffic drauf und gucken, was passiert. Ne?
Okay, also Test and Learn einfach als Prinzip. Und wie würdest du deine Vision für OMR beschreiben, also wenn du die mit uns teilen magst?
Also ich meine, das Interessante, es gab ja zum Start keine Vision, es war ein Hobby. Ich habe es ja wirklich gemacht, neben den damaligen Technologiefirmen im Marketingbereich für unsere Kunden, für Partner, für Freunde entstanden ist das Ganze ja. Ich habe mal Seminare gegeben, weil mich so viele Leute gefragt haben, Mensch, du kennst mich mit Online-Marketing, kannst du mal helfen? Dann konnte ich halt nicht mehr allen helfen. Da habe ich halt Seminare angefangen zu machen. Und dann aus den Seminaren heraus gab es ja die Frage, sieht man sich nochmal wieder und gibt es sich einen Aufbaukurs? Und dann kam man zum ersten Mal in eine Konferenz und dann kam daraus das Festival. So war ja ein bisschen die Genese. Und das folgte alles natürlich gar keiner Logik und keiner Vision, weil es war einfach so nett und man machte das mal. Und wie gesagt, ich wollte da mit Leuten irgendwie zusammenkommen, dann abends eine Party machen. Das ist dann in der Altersklasse, der wir damals waren, Branche und so, alles total naheliegend. Und jetzt über die Jahre hat sich da 200-Mann-Unternehmen daraus entwickelt, das weiter wächst, wo es extrem viele Themen abdeckt, finde ich. Bin ich stolz drauf natürlich auch. Und jetzt fragt man sich immer so, was ist denn eigentlich das Ziel? Und ich glaube schon, dass so tief in mir drin der Wunsch da ist, so ein Medienunternehmen zu bauen. Also ich habe selber ja nicht nur bei Gruner und Jahr angefangen, sondern da früher, vorher auch irgendwie in Essen als Schülerzeitung, dann Redakteur.
Kommst du aus Essen?
Aus Essen, ja.
Ach, okay.
Dann irgendwie Lokalsportredaktion gemacht, irgendwie bei der NRZ, bei Radio Essen. Also so diese ganzen ersten Schritte, die man so geht, auch als Journalist. Und da bin immer schon so Medien inhaltlich angezogen gewesen. Und jetzt denke ich halt auch, unternehmerisch macht es mir halt Spaß. Ich bin ja so ein bisschen beides. Inhalte, Creator würde man sagen, und halt Unternehmer. Und ich würde da schon gerne sehen, dass man eine richtige Medienfirma bauen kann. Ob die jetzt irgendwie eines Tages dann 800 Leuten Arbeit gibt oder 250 oder 300, das muss man mal sehen. Aber ich, das ist dadurch, dass sich die Medien auch so stark verändert haben, ist auch gar nicht so einfach zu sagen, was eigentlich ein Medienunternehmen so wirklich ist in den nächsten Jahren. Weil so, wie es mal gab, gibt es ja nicht mehr. Es gibt ja, alle klassischen Medienunternehmen haben sich sehr verändert, zum Teil auch sehr anders entwickelt und oder halt auch irgendwie sehr verkleinert und so.
Und haben sich teilweise wegbewegt von Inhalten.
Genau,
das also auch, immer genau. Dann, wenn sie gewachsen sind, sind sie eigentlich in andere Geschäftsmodelle vorgestoßen, die gar nichts mit ihrem Kern zu tun haben.
Genau, gibt es auch. Zum Teil auch in Agenturbereiche hinein entwickelt. Also insofern, das ist, da gibt es auch kein klares Vorbild. Ich weiß nur, ich bin von diesen Medieninhalten und von diesen Themen fasziniert und wir haben es jetzt geschafft, mit diesen Themen oder rund um diese Themen auf so eine 200-Mann-Firma zu kommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es uns gelingen wird, wenn wir so weitermachen, auf eine 400-500-Mann-Firma zu kommen. Aber das ist natürlich eine sehr abstrakte Vision. Also ich habe jetzt nicht, wo ich sage, da will ich hin, sondern wir machen Inhalte Spaß, wir machen diese verschiedenen Möglichkeiten Spaß, auch diese Plattform, also wo sich so Sachen ergänzen, weiterzuentwickeln. Fast alles, was wir hier machen, hängt irgendwie miteinander zusammen, zahlt irgendwie aufeinander ein. Und da sind noch weitere Lücken, noch weitere Puzzlestücke, die man da drauf bauen kann. Und das werde ich in den nächsten Jahren, denke ich mal, machen.
Hast du, gerade wenn du so davon sprichst, naja, vielleicht wächst es auch nochmal deutlich stärker und da gibt es durchaus Potenzial. Hast du so von der Entwicklung OMR als Festival bis heute mit 200 Mitarbeitenden auch zwischendurch so Wachstumsschmerzen gehabt oder habt ihr damit zu kämpfen gehabt, als Organisation euch weiterzuentwickeln?
Nicht mehr als man das, also nicht jetzt problematisch. Also wir haben, glaube ich, ein gutes Team immer schon gehabt oder auch schon immer weiter gute Leute dazugeholt. Ich habe auch kein Problem damit, wirklich Verantwortung abzugeben. Ich freue mich wirklich mega, wenn sich jemand entwickelt, wenn auch bei uns Leute dann auf einmal Teams leiten, Karriere machen, von außen interessant gefunden werden. Wenn sie dann gehen, ist scheiße, das passiert Gott sei Dank selten, aber generell bin ich der größte Fan aller Leute, die arbeiten, zwar wirklich ehrlich. Und so haben wir das, glaube ich, geschafft, dass viele Leute dann auch hier die Verantwortung übernommen haben, neben mir. Und deswegen hatten wir bislang auch keine so krassen Wachstumsschmerzen. Also ich, klar, es gab so einen Punkt, wo man so merkt, man kennt jetzt nicht mehr alle so genau. Aber das war bislang kein Problem.
Mhm. Ja gut, ich meine, die Vorteile überwiegen ja auch. Also selbst wenn das dann, wie du gesagt hast, man kennt nicht mehr jeden, man hat vielleicht auch nicht mehr jeden eingestellt oder mal gesprochen, bevor er oder sie startet. Aber das ist ja normal bei der Größe.
Ich kenne immer noch genügend. Also ne, also auch die Zentralen natürlich. Und also insofern... also das, ich kann das so bislang nicht erkennen, aber wir hatten ja auch in den letzten 2 Jahren ehrlicherweise so viele andere Sorgen, dass vielleicht dann die Wachstumsschmerzen da einfach untergegangen sind.
Du hast vorhin diese Impfzentren angesprochen. Mhm. Du hast ja gesagt, wir haben viele oder wir machen viele Dinge bei OMR, die erstmal nicht direkt was mit dem Kern zu tun haben oder zumindest aufs Geschäftsmodell einzahlen. In dem Fall ist es natürlich wirklich richtig weit weg vom Geschäftsmodell, aber war wahrscheinlich einfach eine richtig kluge, ein kluger Ansatz, um wirtschaftlich irgendwie nicht in Schieflage zu geraten und was Gutes, sage ich mal, auch für die Stadt zu machen und für die Leute, oder?
Ja, also das ist natürlich eine Sondersituation gewesen. Die gesamte Entwicklung für uns war natürlich massiv und mit dem Impfzentrum, das ist auch am Ende irgendwo ein Glücksfall, dass wir das da machen dürfen, dass die Stadt entschieden hat, ja, vollkommen ohne uns, das in der Messe zu machen. Damit waren wir sozusagen interessant, weil wir die Messe halt sehr gut kennen und sehr gut bedienen können, die Hallen auch von der Messe geschätzt werden. Und wenn man das jetzt anders gemacht hätte, dann wären wir da gar nicht in Frage gekommen wahrscheinlich. Mhm. Insofern, da hat sich vieles so gefügt, aber auch sicherlich sehr einmalig. Ich glaub, wir stehen weiter zur Verfügung, wenn man uns für irgendwelche öffentlichen Aufgaben sieht. Natürlich, aber in der Form, dass wir da auch wirklich das Gefühl hatten, wir können da gut helfen. Und wir haben da an der Ausschreibung auch dann teilgenommen und es machte dann auch sehr viel Sinn. Auf den ersten Blick fragt man sich schon, was haben die damit zu tun? Aber auf den zweiten Blick, glaube ich, haben wir da bewiesen und es erschien mir dann auch viel schlüssig, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir die Hallen kennen, dass wir halt in der Lage sind, als von unserer ganzen Firmen-DNA her mal schnell so 1000 Leute einzustellen, die zu finden, die in die Bücher reinzukriegen, dass da jetzt kein Betriebsrat kommt und das hinterfragt und dass wir die Geschwindigkeit haben. Da hätte es, glaube ich, jetzt in der Kombination nicht so viele gegeben oder hat es nicht so viele gegeben und das sieht man von außen natürlich dann nicht, aber es hat auch sehr viel damit zu tun, auch, dass sich Leute einfach vorstellen, naja, man macht da die Halle auf und dann kann man da ja irgendwie Leute impfen. Das war in der Form, wie das Impfen auch gewünscht war damals, einfach viel, viel mehr Profi-Thema und wir haben halt jetzt 20, 30 Leute, Event-Profis, die halt wissen, wie man so Venues betreibt.
Ja, aber es ist auch, wie du sagst, ne, Profi plus Geschwindigkeit und ich glaube, eine große Portion auch Pragmatismus an der Stelle, das einfach dann auch wirklich zu machen und
100%.
Nicht also das haben wir auch gemerkt, zu theoretisieren oder so.
Haben wir auch gemerkt, dass irgendwie während des Prozesses, wir haben da jetzt ja gar nicht groß drüber gesprochen, aber ich erzähle das jetzt immer mal wieder so, auch da, weil ich stolz drauf bin, aber am Ende waren wir der Dienstleister, trotzdem glaube ich, waren wir dann auch für viele Themen einfach Ansprechpartner, die über unseren eigentlichen Bereich hinausgehen, weil wir allen das Gefühl gegeben haben, da allen Beteiligten, dass wir einfach Themen in den Griff kriegen relativ schnell.
Mhm. Philipp, du hast eben nochmal mit Blick auf die Teams und die Entwicklung auch das Prinzip der Selbstverantwortung der Leute und das Übernehmen von Verantwortung angesprochen, das letztlich auch Wachstum dann ermöglicht hat bei euch. Aber jetzt auch, wir haben über Mut, Pragmatismus, Geschwindigkeit gesprochen. Unternehmenskultur ist ja ein total wichtiger Faktor für euch als OMR, für uns als Agentur und überhaupt, glaube ich, für jedes Unternehmen, was nur einigermaßen zukunftsfähig sein möchte. Wie würdest du das ist immer so schwer, die eigene Unternehmenskultur zu beschreiben, aber was sind so Dinge, die dir einfallen, auf die du stolz bist und die dir auch wichtig sind mit Blick auf OMR?
Also ich würde schon sagen familiär. Mhm. Natürlich ist das immer ein großes Wort und es ist auch in einem beruflichen Kontext gemeint und Berufsfamilie ist schon was anderes, aber das ist schon wichtig, ja, dass und da bin ich jetzt nicht der einzige Inhaber, sondern das ist, geht auch von dem ganzen Führungsteam hier aus, dass man sich hier sehr, sehr stark zu Hause fühlen kann und auch selber das als seine Firma wahrnimmt. Das hat zu tun auch mit einer gewissen Großzügigkeit, dass wir Sachen machen, wo halt Leute denken, krass, wie cool ist das denn, dass mein Arbeitgeber so unterwegs ist.
Sag mal ein Beispiel, also dass man das so ein bisschen greifen kann, so dieses, ich sag mal, was macht es familiär bei euch? Du hast die Großzügigkeit angesprochen, vielleicht fällt dir da ein Beispiel.
Also wenn du, bei uns gibt es relativ viele Feierlichkeiten, also natürlich in Corona-Zeiten war das ein bisschen weniger, aber auch da, so gut es ging, haben wir uns da engagiert und dann kommen halt Leute zu unseren verschiedenen kleinen Festen, großen Festen, die es so gibt. Also eigentlich ist hier fast jede Woche oder jede 14 Tage ist irgendwas. Und dann gibt's halt hier geiles Essen. Auf ein ganz anderes Beispiel, auf unserem Sommerfest. Wir haben vor ein paar Monaten so ein Sommerfest gemacht mit der ganzen Firma plus Freunden des Hauses, so vielen Partnern, mit denen wir arbeiten. Dann ist da Sasilo aufgetreten, so der Künstler. Natürlich gab's geilstes Essen, geilen Alkohol, alles, also was man sich so wünscht. Und ja, das ist natürlich dann so eine Sache, eine Kleinigkeit, aber natürlich merken sich die Leute schon, okay, obwohl es jetzt hier ein internes Fest ist, treten jetzt hier Top-Künstler auf. Wir haben da die Beziehung, das war auch machbar so, aber das passiert halt einfach sonst
trotzdem
so nicht.
Selbstverständlich.
Und es ist dann, und jetzt auch nicht so übertrieben einmalig gebucht, so die Firma wird 100 und jetzt kommt irgendwie Robbie Williams. Das ist dann halt schon mal sehr doll und sehr übertrieben so, auch natürlich wertschätzend für die Mitarbeiter, aber das ist bei uns jetzt eher normal, ne? Dass dann solche Leute dabei sind, auftreten, dass auch die Leute Sachen machen können, dann natürlich mit dem danach da auch weiterfeiern können, dass der dann nicht irgendwie so ein Star sofort wieder abgeholt wird. Dass man so das Gefühl hat, wow, ich bin irgendwie hier in einer Organisation, die extreme Nähe hat zu verschiedensten spannenden Menschen und die mir diese Zugänge auch zur Verfügung stellt. Die einfach relativ klar an Leute glaubt, von Tag 1 an, wenn sie hier sind. Und dann muss man natürlich sehen, es gab auch schon mittlerweile wenige, 2, 3 Fälle vielleicht, wo man ein bisschen enttäuscht wurde, aber ganz selten. Und so dieses, das glaube ich, drückt das aus, gleichzeitig Leute einzubeziehen bei Fragen jeglicher Art. Also wie findet ihr das? Findet ihr das? Sozusagen die Firma so als Klangraum zu nehmen für Fragen, was wollen wir machen, Festival machen, wie wollen wir die Büros gestalten, alles Mögliche, wer soll mal Gast sein irgendwo, also da einfach Partizipation bei Entscheidungen jeglicher Art, also das sind so Themen, natürlich auch viele Leute, die hier arbeiten, oder fast alle, die in einer relevanten Position arbeiten, haben hier ganz normal angefangen und sind dann hier intern gewachsen und wir haben jetzt nicht nur ein Führungsteam von außen zusammengestellt, sondern alles ist sozusagen homegrown. Das sind alles so kleinere Aspekte, die ich jetzt zusammen glaube, die vielleicht so unsere Philosophie, die es gar nicht so gibt in Worten, aber die es vielleicht ein bisschen beschreibt, wie wir versuchen zu sein.
Mhm. Ja, es ist auch, also du sagst so Zusammenglauben und viele kleine Sachen, ne? Aber am Ende besteht ja die Kultur genau aus diesen vielen kleinen Sachen und Erlebnissen und ich sag mal so die Taktik der positiven Nadelstiche, also einfach, dass die ganze Zeit was passiert.
Also es gibt ja auch eine Philosophie, wo dann halt Firmen das aufschreiben und so sich das so geben. Wir leben das jetzt eher, haben das auch nie so zu Papier gebracht, sondern ja, das drückt sich aus, wenn man durchs Büro läuft und glaube ich, wie die Leute einen hier empfangen, wie hier mit den Leuten umgegangen wird.
Kann ich absolut bestätigen. Also mein Erleben war auch genauso, ne? Wenn man reinkommt, irgendwie einfach total nett willkommen geheißen und so. Also von daher, ohne dass du es irgendwo aufgeschrieben hast, scheint es so zu funktionieren. Ja, genau, auf jeden Fall. Und sag mal, die Partizipation, weil auch das beschäftigt uns Agenturen ja immer mal wieder, bei Transformationsthemen, bei Veränderungen, bei Sachen auszuprobieren, einer Weiterentwicklung, neuen Kompetenzen, bis hin zu neuen Büroflächen oder der Frage, wie arbeiten wir hybrid, wie viel wollt ihr da sein oder nicht. Gibt es so ein Prinzip, so eine Partizipation sinnvoll zu organisieren, zu orchestrieren oder wie funktioniert das bei euch? Also fragt ihr einfach jeden, gibt's bei euch so so Open Mics oder also wie geht ihr das an?
Also wir haben natürlich schon sehr viel Gespräche untereinander, die einfach dieses Vertrauen, dieses familiäre Vertrauen, das ist ja der Nährboden dafür, dass dann auch Leute was sagen und dass sie auch sagen wir, Vertrauen haben zu Führungsleuten, die dann wiederum mit mir sprechen, das dann gesammelt weitergeben, dass wir da einen permanenten Austausch haben und ohne dass es jetzt besonders strukturiert wäre. Aber es gibt auch so Umfragen, die wir machen. Honestly heißt es bei uns ein Tool.
Haben wir auch.
Das ist halt ein bisschen der strukturellere Ansatz. Machen wir da noch gar nicht so lange, aber klar, wenn du dann halt irgendwie eine gewisse Größenordnung hast, dann macht es auch, glaube ich, Sinn, Sachen da abzufragen. Aber ich glaube gar nicht so sehr, dass, also dieses Abfragen, ich bin auch immer so hin und her gerissen, weil natürlich immer, wenn du um Feedback bittest, oder dann kriegst du halt Feedback und der normale Mensch ist halt gewohnt, dass Feedback auch dann auch kritisch sein soll. Es soll ja auch einen weiterbringen. Nur manchmal fragt man dann Sachen ab und Leute geben kritisches Feedback, weil sie darum gebeten wurden, aber gar nicht, weil sie jetzt das Gefühl haben, oh, das muss dringend sein. Also bei unseren Events zum Beispiel habe ich jahrelang nie Evaluationen gemacht mit den Besuchern oder so, weil ich dachte, okay, dann bittet man quasi nach einem erfolgreichen Event die Leute nochmal was Negatives zu sagen und dann tun sie es halt auch. Also, ja.
Ja, und es bleibt irgendwie hängen, also auch bei den Leuten, die du gefragt hast.
Genau, es bleibt bei den Leuten hängen, es bleibt bei uns dann nochmal was hängen, was dann Leute sich aus den Fingern gesaugt haben, was dann irgendwie negativ verbesserungswürdig ist, aber es ist total verfälscht, total und die meisten Sachen weiß ich eh schon. Also insofern, auch bin ich bei diesen Cleverly oder Honestly Sachen oder sowas, bin ich da irgendwie
Ich finde auch, Philipp, es ist halt so, ne, also ich würde mir eher wünschen, dass sich das jeder traut, bei seinem Teamlead zu äußern. Also muss man dafür ein Tool schaffen, um das zu evaluieren?
Genau, das ist das, ne? Also der das Hauptprozess, ist ja genau den ich gerade beschrieben habe. Also ja. Es ist auch wirklich so, ich laufe ja selber auch hier rum. Also ich komme manchmal ins Büro, habe dann irgendwie meine Termine, aber habe dann auch irgendwie eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden halt nichts. Und dann latsche ich hier so rum und gehe durch die Etagen und die Räume und... Da kommt natürlich dann irgendwas was an. So, dann hört man was, dann trifft man irgendwen auf dem Klo oder in der Küche oder irgendwie beim Klimmzüge machen und dann mache ich mir daraus halt meine Gedanken. Ja.
Und habt ihr mit dem, also zumindest uns in der Branche treibt das um, der War for Talents, die Frage, wie können Agenturen junge, kreative Talente begeistern, in die Branche zu kommen? Ist das auch ein Thema für euch? Oder sagst du, naja, weil wir halt ein relativ cooles, junges Geschäftsmodell, junges Team haben, sehr umtriebig sind, eine hohe Sichtbarkeit und Bekanntheit haben, tangiert uns jetzt gerade gar nicht?
Also gar nicht, will ich nicht sagen. Ich muss da schon die Augen offen halten, aber wir kriegen relativ viele gute Leute, würde ich sagen, und haben da jetzt auch wenig Stellen offen, wo ich sage, das kriegt man ja gar nicht besetzt und also eigentlich nicht. Wir holen auch viel aus dem Netzwerk. Ist natürlich auch mal so, wenn du dann einmal da 10, 20 Leute hast in einer gewissen Altersklasse in Hamburg oder in dem Themenbereich, dann kommen da immer auch schnell welche nach, so aus den jeweiligen Netzwerken. Und da haben wir sehr viel aus dem Netzwerk in den letzten Jahren rekrutiert, aus dem Netzwerk, also nicht meinem, sondern auch der Leute hier. Insofern, nee, es ist kein Painpoint in dem Sinne.
Kannst dich glücklich schätzen. Ja, ich wünsche dir, dass es so bleibt, auf jeden Fall. Sag mal, ich mache nur mal so einen kleinen Schlenker. Du hast vorhin gesagt, wir sprachen über die Vision, du hast gesagt, Medienunternehmen, ne? Wir sprachen über Verlage, die ja teilweise dann auch andere Geschäftsmodelle haben, aber auch ins Agenturbusiness vorgedrungen sind, wie das Herr Gruner auch gemacht hat letztlich. Ist das für dich ein Thema? Also könnte es sein, dass OMR irgendwann Agentur wird? Also nur als eins von vielen Spielbeinen?
Also ist immer wieder aufgekommen, auch die Anregung, auch von anderen Agenturen was gemeinsam zu machen oder also ist ja auch naheliegend, ne? Also wenn ich mir so den Markt angucke, ich will es jetzt auch nicht ausschließen, aber wir haben es jetzt auch schon oft entschieden, nicht zu machen, weil es halt schon sehr viel sehr gute Anbieter am Markt gibt, weil ich glaube, das ist ein Modell, das jetzt ganz anders funktioniert, als was wir so kennen. Man muss da, glaube ich, dann nochmal eine ganz andere Serviceleistung erbringen, gerade mit der Marke OMR. Gar nicht einfach, dann die Erwartungen vielleicht des Kunden zu erfüllen, weil dann hoffentlich sehr hohe Erwartungen kommen, ist ja auch schön, aber dann, wenn man sie dann irgendwie langfristig erfüllen muss bei so einer Agenturzusammenarbeit, dann kann ich das auch nicht in jedem einzelnen Fall persönlich sicherstellen, sondern muss ich da auch auf Leute zurückgreifen aus dem Markt, wo ich dann nicht sicher sagen kann, ob die das dann so leisten können. Manchmal ist es ja auch so, nach meiner Beobachtung von außen zumindest, dass auch Agenturarbeiten super sind, aber dann halt in den jeweiligen Firmen sich nicht durchsetzen können, weil dann die IT-Abteilung es nicht umsetzen kann oder sowas, sondern steht dann davor und meint es eigentlich gut, aber kommt gar nicht so durch. All solche Probleme, die wir bislang nicht so kennen. Mhm. Und wie gesagt, wir sind mit wenigen Ausnahmen jetzt nicht so als Service-Firma aufgestellt.
Ich wollte gerade sagen, Dienstleistungen im klassischen Sinne ist ja gar nicht Teil eures Modells,
genau,
oder?
Bislang, also ja. Klar, wir sind natürlich sehr, sehr serviceorientiert im Gegenüber allen Kunden, die wir haben. Aber jetzt nicht im Sinne von der Betreuung eines Kunden langfristig so in der Tiefe, wie das eine Agentur dann tut. Und ja, deswegen bin ich da bislang zurückhaltend. Und es gibt andere Möglichkeiten, die wir bislang so sehen. Mhm. Aber ganz ausschließend, who knows? Also es ist ja schon auch kann damit schon gutes Geld verdienen, ganz sicher. Mhm.
Jetzt werfe ich mal den Haken in Richtung OMR Originals aus. Also auch das hat ja wieder was mit Agenturen zu tun. Nach dem Dokumentationsfilm über Middelhoff habt ihr euch jetzt an einen zweiten rangetraut, der jetzt gelauncht wurde. Wie kam es dazu? Hast du gesagt, ich wollte schon immer mal einen Film über Jung von Matt machen?
Also ich bin vielleicht auch, sagen wir mal, so ein bisschen Jung von Matt bespeist, weil so als ich jetzt nach Hamburg kam und in diese ganze Medienwelt hineinkam, da war das so eine ikonische Marke, ist es ja bis heute eigentlich so. Ne? Da war auch immer wieder Jean-Remy von Matt so als Person, der ungewöhnliche Sachen machte, der keine Angst hatte, der krasse Ideen hatte. Für mich so sehr inspirierend, so aus der Ferne. Ne? Wie der so auftrat und wo die über ihre Finger drin hatten und so. Und das fand ich schon immer ganz interessant. Als ich dann jetzt nach dem Middelhoff-Ding gefragt habe, okay, was wäre denn spannend? Was würde zu uns passen? So ein bisschen einen Business-Kontext muss es ja haben, was wir so haben. Wo bekommen wir auch Zugang? Und dann hatte ich jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder mit Jean-Mi zu tun, haben uns angefreundet, waren Mittagessen. Ich habe ihn mal in seinem Ferienhaus besucht und so. Und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, das könnte passen. Und dann erzählte er mir, dass sie jetzt irgendwie 30 werden mit der Agentur. Da dachte ich, krass, 30 Jahre. Und dann habe ich irgendwann mal Spaß ein bisschen rumgegoogelt, gesehen, was es da auch alles für Material gibt, wie die früher in der Harald-Schmidt-Show saßen und was die alles schon an verrückten Kampagnen gemacht haben oder auch an Prominenten, die über die wahrscheinlich sprechen wollen würden, für die sie gearbeitet haben und so. Und dann kam so die Idee, daraus was zu machen. Und ich glaube, wir hätten jetzt wahrscheinlich nicht so viele andere Agenturen gefunden, wo das so gepasst hätte, wo auch die Gründungsfigur so laut ist und so, aber er ist ja gar nicht laut, er ist ja nur, sagen wir mal, exzentrisch vielleicht, aber nicht laut, sondern ganz leise eigentlich, ja, auch das so widersprüchlich und gleichzeitig so interessant ist, über so viele Jahre auch so viel Material da ist und auch so eine Branchenrelevanz hat und eine Größe entwickelt hat, er arbeitet jetzt ja, weiß nicht, über 1000 Leute irgendwie mittlerweile und alle, die relevant sind, haben da mal irgendwie gearbeitet so ungefähr, dass ich dachte, okay, komm, lass es probieren und allein das Archiv, alleine man hätte wahrscheinlich keinen Film machen, man hätte einfach das Archiv sauber zusammenschneiden können, das wäre ein geiler Film gewesen. So ging das langsam los. Es wird sicherlich auch wir wollen jetzt jedes Jahr so eine Doku machen, im nächsten Jahr was ganz anderes geben, was viel Jüngeres geben vielleicht als Geschäftsmodell, nichts, was 30 Jahre alt ist, aber ich fand auch, dass diese 30 Jahre haben halt einen ganz besonderen Charme. Mhm.
Wie viel freie Hand hattet ihr dabei? Weil ihr seid ja im Prinzip eine unabhängige Company bei dem Thema.
Genau, also es ist immer so, dass ich meine, kennt man ja auch von den Podcasts, wir wollen, dass da beide gewinnen. Also ich gehe jetzt nicht hin und bilde mir ein, dass ich einen Podcast führen kann und dann da jemanden da extrem hart verhöre und da irgendwie
immer ständig... Du bist ja auch kein Investigativjournalist.
Ja, und dann in die Beine trete mit den Fragen sozusagen oder so oder in die Problemzonen und das passt nicht so gut zu einem Modell. Ich versuche was zu lernen. Ich versuche so ein bisschen so wie bei einem Mittagessen, nur dass ein Mikro dabei ist. So wenn man sich beim Mittagessen unterhält und dann lernt man ja auch was. Dann ist es eine Vertrauensatmosphäre. Ich glaube, dass da häufig sogar mehr entsteht, als wenn man sofort konfrontativ rangeht. Und da ist halt auch, man braucht natürlich den Zuhörer, man braucht das Vertrauen. Aber am Ende haben wir da freie Hand. Ne? Aber auch da, ich kann das ja sagen, wir natürlich habe ich dir das gezeigt und dachte, guck mal, so sehen wir das jetzt. Und dann haben die tatsächlich aber eher so typisch so nerdige Verbesserungsvorschläge gemacht. Also zum Beispiel gibt es eine Stelle, wo dann nochmal erklärt wird, dass die immer Jung von Matt mäßig nebeneinander sitzen oder stehen, Holger und Jean-Mi. Ja. Und dann hat der Jean-Mi gesagt, mein Schier, da willst du da nicht mal ein paar Sekunden spendieren und mal ganz viele Beispiele zeigen, weil es ist immer so, immer egal wo wir auftreten, wir stehen immer entsprechend unseres Namenszuges rechts und dann links nebeneinander. Und dachte ich, ja, gute Idee. Also so auf der Ebene dann einfach, ist ja, ich meine, die haben ja genug Filme gemacht in ihrem eigenen Leben, aber da hat jetzt niemand gesagt, okay, also so per se geht das gar nicht. Und alleine die Eröffnungssequenz des Films, ich will nicht verraten, welches es ist, aber das würden wahrscheinlich viele Filme so nie über sich sehen wollen. Aber wir haben es dann trotzdem gemacht.
Okay, du verrätst sie nicht.
Nee, also, nee.
Wir müssen alle reinschauen. Genau, alle, die jetzt noch nicht direkt geguckt haben.
Die ersten paar Sekunden, da spielt der Peter Figge eine Rolle. Und ich glaube, viele Firmen haben gesagt, okay, das mache ich so nicht.
Lustig. Okay, ich finde, das erzeugt auf jeden Fall Spannung, da einmal reinzuschauen. Super gut. Hat sich durch die, du hast ja gerade gesagt, wie du Jungformat auch so ikonisch wahrgenommen hast, als du nach Hamburg kamst, hat sich durch die Doku und die Arbeit an dem Film deinen Blick auch nochmal verändert? Vielleicht auch so in Richtung Zukunftsfähigkeit, was alles so in der Zwischenzeit passiert ist unter dem Dach dieser starken Marke?
Eigentlich nicht. Ich war ganz überrascht, wie die sich auch weiterentwickelt haben. Aus der Ferne hatte man immer den Eindruck, dass viele Agenturen jetzt leiden, weil die Fernsehbudgets so nicht mehr da sind und dass die dann irgendwie schrumpfen. Wenn man sich das näher anguckt, und das habe ich jetzt ja für den Film gemacht, ist das Gegenteil der Fall. Also die haben sich in den letzten Jahren im Umsatz verdoppelt über die Jahre. Auf einem Niveau, wo wir reden, ich glaube, als der Holger da rausgegangen ist, der Holger Jung in Auftrag gegangen ist und der Jeremy da auch zu Kürze getreten ist, da waren die vielleicht bei 50, 60 Millionen Umsatz. Jetzt sind sie bei über 100. Also hätte ich jetzt aus der Ferne gar nicht so eingeschätzt. Aber das war ich eher positiv überrascht. Liegt natürlich auch daran, dass auch, was ich auch nicht so wusste über die Agentur, das ist ja, man denkt immer so von außen, es ist eine Agentur. In Wahrheit sind es ja 14, 15 verschiedene Firmen. Also die haben ja dann verschiedenste Agenturen in den jeweiligen Städten, die da sozusagen unter einem Dach agieren. Also ich habe da viel gelernt, aber jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, das macht mir Sorgen. Ich glaube, das Wachstum ist da, das ist ja schon mal das Wichtigste. Und die haben es jetzt auch, finde ich, ganz gut geschafft, unabhängiger zu werden von den Gründern, was ja natürlich überhaupt nicht einfach ist. Zwei so starke Gründerpersönlichkeiten. Aber also ganz großen Respekt, wie Peter das, Peter Figge das weitermacht und auch mit einer gewissen Bescheidenheit da alle Themen erledigt, auf diesem großen Niveau jetzt mittlerweile. Also ich bin wirklich Fan von dem, was sie da bauen, muss man echt sagen. Aber ich bin natürlich subjektiv. Ich bin jetzt gerade sozusagen.
Ja, du steckst natürlich noch mittendrin, gefühlt mittendrin.
Und bin jetzt mit befreundet.
Gerade aus dem Archiv aufgetaucht, genau. Also von daher bleiben wir einfach so. Wir schauen alle rein.
Ja, hoffentlich. Also es lohnt sich.
Unsere eigene Meinung nochmal.
Also gerade für die Zielgruppe hier, ne? Also wenn man eine Agentur hat, dann hoffe ich, dass man das sehen will.
Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, weil jeder ja auch genau diese Zeiten ja entweder selbst erlebt oder vom Hörensagen kennt und einfach mal so ein bisschen Mäuschen spielen will, wie es dann wirklich war.
Ne? Wir haben da also auch viele Sachen ausgegraben, muss man echt sagen.
Ja, super. Und sag mal, du, wir sprachen eben so, wird OMR Agentur, wird sich nicht verschließen, aber ist jetzt auch nicht sozusagen der erste Weg in so eine Richtung. Gleichzeitig habt ihr ja unglaublich viel auch mit Marketingverantwortlichen zu tun, ne? Ihr steht im Austausch grundsätzlich, ihr beschäftigt euch mit Marketing, mit der Zukunft des Marketings, mit Trends, die ihr aufgreift, Schulungen oder Trainings, die ihr auch anbietet. Was würdest du sagen, was ist so gerade, sind so die Themen, die Marketingverantwortlichen in Unternehmen umtreiben? Was ist so, sind so die 1, 2, 3, 4 großen Sachen?
Also ich komme ja auch immer von dem Thema, wie erreiche ich die Menschen so. Ne? Ich glaube, das jetzt gar nicht so im Sinne von Botschaft, sondern über welche Plattform, über welchen Kanal. Also wo kann ich jetzt Kampagnen abschießen und wo habe ich Reichweite? Ne? Und das ist einfach, hat sich sehr verändert über die Jahre. Weg von Fernsehen, dann hin zu Digitalplattformen. Da jetzt auch wieder unter großen Auflagen, Einschränkungen seit neuestem irgendwie ohne Cookies oder zum Teil ohne Cookies und so. Also das sind immer so, ich bin, mir fallen so kreative Sachen gar nicht so schwer gefühlt. Deswegen nehme ich die so als gegeben hin, dass man da auch gute Ideen haben kann. Aber was schon wirklich interessant ist, wie sich die Ausspielflächen ändern und wie agil man da dran sein muss, die zu bespielen und die auch zu verstehen und das Ganze dann auch auf einer gewissen Skala. Also ich glaube, dass das eigentlich auch, Ideen war schon immer das Thema, aber diese Ausspielstation und dieser Wandel da, da gibt es ja eigentlich jedes halbe Jahr was Neues, was man testen muss, was man irgendwie in den Griff kriegen muss oder halt zumindest aktiv entscheiden muss, dass man es nicht bespielt. Ich glaube, dass da viele so ein bisschen die eher Sorgen haben, da einen guten Weg zu finden, gute Entscheidungen zu treffen, auf was sie verzichten wollen, wo sie richtig reingehen wollen.
Ja, ich glaube, es ist immer so das Thema, ne? Plötzlich poppt dann so, das heißt, plötzlich ist er jetzt auch nicht mehr jung, aber TikTok auf, ne? Und dann fragen sich alle Marken, wir müssen auf TikTok. Müssen wir auf TikTok? Was heißt das jetzt eigentlich für uns, ne? Und es ist jedes Mal so ähnlich wie Clubhouse, ne? Riesenwelle. Ja. Und dann merkt man, okay, es beruhigt sich wieder. Und eigentlich ist es ja auch so eine Wellenbewegung, was Kanäle, Schwerpunkte, ja, Budgetsplits angeht.
Da, also, es ist natürlich schon auch gleichzeitig häufig die Chance, überproportional viel rauszuholen aus einer neuen Plattform. Ne? Und dann kann man die dann ziehen lassen oder besteht die wirklich? Ja? Also da ist, glaube ich, schon auch viel Druck auf so Marketingentscheidern, die das auch ernst nehmen und die dann also diese Plattform, wie gesagt, dieser ständige Wechsel, dieses ständige Aufpoppen, bis hin dann auch einzusehen, okay, hier ist oder zumindest zu sagen, hier ist für mich nichts zu holen, obwohl jetzt alle davon reden, ist ja auch eine Entscheidung, dann gegen den Trend zu sagen, nee, das bespiele ich jetzt nicht.
Muss man aushalten können.
Muss man aushalten, ja, die man sich auch irgendwie klar machen muss und die dann auch irgendwie ständig neu getroffen werden muss. Also ich glaube, dass da am meisten Unsicherheiten und Fragen so sind, also welche Plattformen funktionieren wie und was funktioniert für mich und wann ist es auch wieder vorbei? Also jetzt merken ja gerade ganz viele, dass jetzt irgendwie Facebook schwieriger wird, obwohl es vielleicht über Jahre super war, sich dann einzugestehen, okay, dieses Fenster schließt sich oder hat sich jetzt hier geschlossen. Und da, ja, das dann auch als diese Agilität beizubehalten, dann auch so, okay, dann gehen wir jetzt woanders hin. Also das ist schon nicht so einfach.
Absolut. Wird es OMR mal im Metaverse geben?
Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Also vielleicht, I don't know.
Okay, aber es wäre zumindest, also wenn es kommt, wäre es natürlich, könnte man sich OMR da extrem gut drin vorstellen.
Ja. Also, muss ich mir drüber nachdenken, wirklich, ich habe den Begriff jetzt auch schon häufiger gehört.
Insofern, ja, ich glaube, man kann sich final noch nicht so richtig wirklich was drunter vorstellen. Man fragt sich, ob es wirklich so weit kommen wird, dass man sich fühlt wie im Matrix-Film, wo man eigentlich nur noch alles virtuell erlebt. Ich bin mir nicht so sicher, ob das erstrebenswert ist.
Ich mache einmal im Jahr so ein Video, wo wir so die State of the German Internet heißt es ganz hochtrabend und da so die wichtigsten Themen behandeln. Da haben wir das auch schon lange bevor es groß wurde, Metaverse als Buzzword mal reingebracht und da ging es im Wesentlichen um Spiele. Ne? Also da in Roblox und den ganzen Spielen konnte man dann da irgendwie heiraten und Konzerte angucken. Das ist ja so, wie das heute ist, das Metaverse. Aber da habe ich jetzt irgendwie damals OMR nicht sofort als zwingend vor Ort empfunden.
Ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin. Sag mal, ich habe ja versprochen, es geht nicht um Agenturen. Das habe ich, glaube ich, auch einigermaßen eingehalten. Ja. Aber vielleicht noch zum Schluss die Frage, gibt es irgendwas zumindest mit diesem Blick von außen, den du auf Agenturen und die Branche hast, wo du sagst, wenn ich eine Agentur hätte, würde ich vielleicht das mal ausprobieren oder das machen oder das anders machen. Hast du da noch irgendwie den goldenen Tipp, den wir natürlich total geheim halten hier?
Also es gibt so verschiedenste Gedanken dazu. Also ich glaube tatsächlich, so Agenturen sind natürlich immer noch glaubwürdiger, wenn sie auch selber Reichweiten, IP, würde man sagen, irgendwie schaffen, auch unabhängig von dem, was sie für Kunden tun. Ja, das finde ich mal so ganz grundsätzlich immer schon spannend, wenn man das irgendwie sehen kann, dass es da so eine Hybrid-Situation ist. Dann viel operativer gibt es natürlich immer neue Medienthemen, die neue Agenturen irgendwie rechtfertigen. Also jetzt zuletzt waren es die Amazon-Agenturen, die aufgekommen sind. Davor waren es die Google-Agenturen oder die Facebook- oder Influencer-Agenturen. Also da natürlich immer wachsam zu gucken, was für Plattformen gibt es gerade, wo ich sozusagen eine Agentur zu bauen kann oder wo ich eine Agentur rechtfertigen. Und da kommen ständig neue Sachen. Das ist was. Und dann vielleicht was so vielleicht beides miteinander verschränkt. Ich sehe gerade diese Flut an Dokumentationen, die es gibt. Also jetzt gibt es die Bayern-Doku bei Amazon, wir machen Dokus, es gibt über alles Dokus und ich finde, Dokus sind auch einfach kraftvoll. Und ich glaube, so was früher so Corporate Publishing war, so wo so Magazine gedruckt wurden über Firmen, also ich würde als, oder glaube, dass ganz viele Firmen Dokumaterial fähig sind. Also es gibt beim ZDF in der Mediathek, vom ZDF wohlgemerkt, so die großen deutschen Dynastien, da gibt es dann die Doku über Deichmann und Otto und so, habe ich super gerne geguckt. Ich weiß gar nicht, ob die da kooperiert haben, die Firmen. Hätten sie machen sollen, weil das ist also wahnsinnig stark. Auch wenn das durchaus mal kritisch ist. Aber ich finde, das ist einfach stark. Und ich glaube, auch da früher, der FC Bayern hätte sich früher nie geöffnet für eine Doku. Jetzt haben sie verstanden, was das für einen Impact hat. Eine Doku zuzulassen, ganz neue Zielgruppen zu erschließen, sich mit der Marke FC Bayern beschäftigen.
Das ist ja eigentlich das Eintauchen ins Innerste, ne?
Ja, aber das zuzulassen, das irgendwie auch bewusst voranzutreiben. Und noch ein anderes Beispiel, was mich total fasziniert, die Formel 1, aus meiner Sicht so eine etwas abgehalftete Rennserie, die es nie geschafft hat, in den USA groß zu werden, ist auf einmal in den USA das ganz große Ding. 3 Rennen in den USA, alle immer randvoll mit Zuschauern. Warum? Weil es eine Netflix-Doku gibt, die sich mit der Formel 1 beschäftigt und die dafür gesorgt hat, dass so viele Amerikaner die Formel 1 irgendwie spannend finden. Also ich würde überlegen, ob man nicht noch mehr, also so Firmen dokumentarisieren kann und dann gucken, wo kann man das ausspielen. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch ganz viele neue Ausspielstationen, die nach Inhalten neutral, nicht jetzt PR-Inhalten gucken und da auch mutig zu sein und auch offene Fragen zuzulassen als Firma. Aber das passt nicht zu jeder Firma, aber es passt zu vielen. Und wirklich Deichmann, würde man sagen, whatever, Deichmann. Aber es ist einfach eine geile Geschichte, wie sie es gebaut haben. Und es hat mich der Marke näher gebracht.
Aldi müsste das tun. Oder? Also ich meine, gut, das passt natürlich eigentlich gar nicht zu dem Setup, wie Aldi unterwegs ist. Aber wenn sich schon der FC Bayern öffnet, vielleicht kommt Aldi ja auch.
Absolut. Das wäre mega. Ich glaube, das irgendwie gut zu machen. Dafür gibt es noch keine so eine richtige Agentur in dem Sinne, die auch Filme machen kann, aber auch denkt, wie eine Firma denkt. Denkt in Storytelling. Wenn ich jetzt gerade heute, ist mir letzten Tage oder Wochen habe ich da darüber nachgedacht, dass, weil halt vorher auch so viel Geld geflossen ist in den ganzen Corporate Publishing, wo wir auch Firmenmagazine gemacht haben und so. Magazine machen ist ja heute nicht mehr so, dass da kriegt man nicht mehr so viel Druck drauf oder Reichweite drauf, aber jetzt mit den ganzen Bewegtbild-Abspielstationen bis hin zu YouTube, why not? Ja? So ein Gedanke, aber ich glaube, vielleicht hilft das ja auch, dass Firmen sowas mal machen und dann, oder Agenturen sowas machen und dann einfach eigene IP schaffen, dann als Ansprechpartner für Firmen noch interessanter werden. Also ich glaube, darum geht es schon, dass man sich auch als Agenturinhaber vielleicht ein bisschen mehr zeigen muss. Also ich habe das bei mir auch so ein bisschen widerwillig gemacht, jetzt so bei LinkedIn und so überall da so als branchenöffentliche Person aufzutreten, mit einem Magazin, damals noch hier mit dem Abendblatt und so, wo man sagen würde, muss das wirklich sein? Bin ich auch echt nicht unbedingt für geboren gewesen, aber es bringt natürlich total viel. Und das habe ich auch bei der Jungformat-Doku nochmal gelernt, der Jean-Mi hat das gesagt. Er selber ist ja auch eine Marke irgendwie und ich glaube, es hat ihm schon sehr, sehr viel gebracht, dass halt Firmen mit ihm arbeiten wollten. Und dann gab es eine Interviewpassage mit der Tina Müller, die hat gesagt, erwartet eigentlich auch von einer Agentur oder von jemandem, dem sie ihre Marke überantwortet, dass der selber schon mal gezeigt hat, dass er mit seiner eigenen Marke gut umgehen kann, bevor er dann die Verantwortung übernehmen kann für eine große Firmenmarke. Und fand ich ganz interessant. Ja. Also ich will jetzt nicht da alle dazu aufrufen, sich irgendwie monstermäßig
selbst... LinkedIn wird geflutet.
Ja, selbst zu darstellen. Aber also der Jean-Mi hat da schon geile Sachen gemacht und der ist ja nicht bei LinkedIn groß geworden. Der hat sich ja da wirklich so clever, durch so witzige Aktionen auch... zu einer Marke aufgebaut. So charmant. Also ich glaube, allein, ich mache hier nochmal wirklich Werbung für den Film, weil das kann man da lernen. Also wie der Typ es geschafft hat, zu einer Marke zu werden, ohne jetzt bei LinkedIn
den 100. Meinungsbeitrag
zu haben. Ja, und irgendwelchen Leuten zu einem Karrieresprung zu gratulieren, ist alles nett, so, aber das hat er halt nie gemacht, sondern der hat halt irgendwie anderen Sachen gemacht.
Toller Impuls, ich danke dir sehr. Also für viele gute Impulse, aber den letzten fand ich auch nochmal wirklich wichtig, da auch Gesicht zu zeigen und zu zeigen, dass man mit der eigenen Marke clever umgeht, um es dann auch für die anderen tun zu können. Danke dir, Philipp, hat mir total Spaß gemacht.
Danke dir. Wir
konnten jede Menge lernen von OMR.
Ja, ich hoffe.
Auf jeden Fall.
Ja, tschüss.